Das Magische an Klang und Sprache von Franz Bergmann. Der Übergang zu einer Bildkultur ist fast abgeschlossen. Weltweit sind Bildtelefone und Bildschirme in täglichem Gebrauch. Viele klagen inzwischen über die Sucht nach dem Smartphone. Bei aller Flut der Bilder bleiben aber Sprache und Klang unverzichtbar. Schon in der Zeit des Stummfilms konnte man auf den Klang nicht verzichten. Man setzte in den Kinos zur Begleitung der Filme Texte und echte Orchester ein. Der Übergang zur Bildkultur stellt also keine Bedrohung von Ton und Sprache dar. Man bedarf ihrer Magie. Allerdings kommt nun die künstliche Intelligenz. Sie kann inzwischen sogar die menschliche Stimme lebensecht imitieren. Ein Mensch, dessen Stimme bekannt ist, spricht, und man mag nicht unterscheiden, ob er es selbst ist oder eine Maschine, die ihn imitiert. So kann man den Sprechenden Inhalte in den Mund legen, die ihnen zugerechnet werden, obwohl sie nicht die ihren sind. Worin besteht das Magische? Worin liegt eigentlich das Magische an Klang und Sprache? Liegt es darin, dass man durch sie andere steuern, menschlichen Willen lenken kann, man das Bewusstsein anderer zu beeinflussen vermag? Oder könnte man nicht sagen, dass Klang, dass Schwingung schon von Natur aus magisch ist, weil unsere gesamte zeiträumliche Realität nach einem Schwingungscode aufgebaut und geordnet ist, zu dem zum Beispiel auch der goldene Schnitt gehört? Magie hat mit Macht zu tun. Man kann sie ausüben mit Hilfe von Klang und Sprache. Das geschieht nicht immer bewusst und auch längst nicht immer in der Absicht, andere zu manipulieren. Sprache und Klang können Ausdruck eigener Kreativität sein, gleichgültig, ob andere dabei zuhören oder davon beeinflusst werden. Die Frequenzen, in denen der Klang, in denen die Sprache erklingt, sind begrenzt. Auch die Sinnesorgane, von denen sie aufgenommen werden, haben nur eine begrenzte Fähigkeit wahrzunehmen. Alles ist Schwingung. Und Schwingung ist magisch, wenn Bewusstsein und Schöpferkraft in ihr wirken, wenn Leben sich in ihr äußert, wenn das von ihr Erzeugte lebensecht ist. Dann bilden auch die Grenzen von Frequenz und Schwingungshöhe kein Hindernis. Eine monotone, niedrige Frequenz kann sich als magisch erweisen, wenn sie echt ist. Die natürlichen Klänge sind lebenserfüllt. In ihnen schwingen Ober- und Untertöne mit, sie bergen in sich ein Klangspektrum. Tierlaute sind magisch. Mag es ein Lockruf, ein Angstschrei, ein Gruppenschrei, ein Gesangssolo oder ein Triumphruf sein. Durch Klang, Rhythmus, Wiederholung und Lautstärke erschaffen sie einen Lebensraum. Der Mensch, ein Tier besonderer Art, vermag Mitgeschöpfe bei ihrem Namen zu nennen. Der Name bedeutet zugleich Verletzlichkeit. Rumpelstilzchen wusste davon. Er konnte sich der Magie, die mit der Nennung seines Namens einherging, nicht entziehen. Seine Identität spaltete sich auf, als er benannt wurde. Er gehörte nicht mehr nur sich selbst. Das ist ein mythisches Bild, ein Bild der Märchenwelt. Doch gilt es nicht auch in unserem heutigen Leben? Wir werden in allen möglichen Zusammenhängen bei unserem Namen gerufen und werden dadurch zu Welt gemacht. Unser Wesen wird aufgespalten, zerstreut. Als Gegengewicht bedarf es eines Integrationsprozesses. Wir können uns selbst und alles, an dem wir Anteil haben, unserem innersten Wesenskern übergeben. Dann führt die Zerstreuung zu einem bereichernden sich selbst einsammeln, ja zu einem Einswerden zahlloser Aspekte der Welt in der menschlichen Seele. Das Wundervolle. Davon allerdings weiß die Welt wenig. Wir haben sie in unserer westlichen Kultur mit Hilfe des rationalen Denkens entmystifiziert. Nur wenigen zeigt sie sich noch als Zauber, als großes Wunder. Michael Ende hat das in seinem Roman »Die unendliche Geschichte« auf aufrüttelnde Weise dargestellt. Die Phänomene, die uns in der Natur begegnen, nehmen wir als selbstverständlich hin. Vielleicht üben sie noch einen gewissen Zauber auf uns aus, doch der hält sich in Grenzen. Die große Magie des Daseins, des In-die-Erscheinung-Tretens, des Lebens, hat sich auf erleuchtende Momente reduziert, in denen wir von dem Numinosen, dem Geheimnisvollen des Lebens ergriffen werden. Wir haben einen anderen Zauber an die Stelle gesetzt, der ebenfalls groß ist. In Klang und Sprache haben wir erhabene Ausdrucksformen geschaffen, Juwelen der Musik, der Literatur, der Dichtung. Gesungene Poesie ist vielleicht das Machtvollste, das Magischste, was wir hervorbringen können. Denken wir an den Chorgesang »Wir setzen uns mit Tränen nieder« aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Fast jeder wird davon tief ergriffen. Bis vor kurzem war es üblich, nach den letzten Tönen des Schlusschors in Stille zu verharren. Sprache überträgt Bedeutung, Klang und Melodie verstärken sie. Tiere können das nicht leisten, weil sie kein Sprachbewusstsein besitzen. Damit ist nichts über das Ausmaß ihres Bewusstseins gesagt. Man denke an die Intelligenz der Delfine. Haustiere können Emotionen ihrer Menschen beim Hören von Musik teilen. Sie haben eine ätherische Verbindung zu ihnen entwickelt. Umgekehrt können Menschen bewusst oder unbewusst Emotionen der Tiere teilen. Denken wir an das Heulen mit den Wölfen. Sprache als Zauberspruch. Klang und Sprache besitzen einen Zauber, sind sie in ihrem Kern magisch. Sprache ist in der Tiefe Zauberspruch. Wir geben den Dingen einen Namen und ordnen sie ein, in Reihenfolgen und Funktionen. Jedes literarische Werk und vor allem Gedichte sind Zaubersprüche. Sie wollen den Leser, den Zuhörer ergreifen und in eine besondere Gedanken- und Empfindungswelt hineinführen und verzaubern. Der Schriftsteller mag ein Brotschreiber sein, es mag ihm nur um seinen Lebensunterhalt gehen. Ein Dichter mag nur einem inneren Drang folgen. Und doch führen sie, wenn sie in ihrer Sprache Rhythmus und Klang mit Bedeutung verbinden, den Leser in magisch erschaffene Welten. In den Namen liegen identitätsstiftende Kräfte, seelische Kräfte, deren Energie machtvollste Zaubersprüche ermöglicht. Wozu dient Magie? Warum machen Menschen von ihr Gebrauch? Magie ist Machtausübung. Oft geht es um die eigene Erhebung oder gar die eigene Erlösung. Allzu oft heiligt das Ziel die Mittel. Jede Selbstverwirklichung hat magische Aspekte. Die Ergebnisse sind in aller Regel weltlicher Art. Man sollte dies nicht verurteilen. Denn wie erhebend kann es sein, aus Inbrunst ein Lied zu singen? Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Dies ist ein bekannter Ausspruch, aber er gilt wohl nur dann, wenn man an die erhabeneren Ausdrucksformen von Klang und Sprache denkt. Ihnen gilt es, freien Raum zu geben. Wir benötigen keine Zensur, keine Kulturkammern zur Unterdrückung entarteter Kunst. Allerdings könnten wir unsere kulturelle Magie unter die Lupe zu nehmen vor dem Hintergrund der Magie der Natur. Im Naturbereich erleben wir ordnende Kräfte, Kräfte auch von atemberaubender Schönheit. Astrologen sprechen hier von der Venusstrahlung. In ihrer Tiefe und Feinheit kommen ihnen die menschlichen Erzeugnisse kaum gleich. Denken wir an die Schönheit der Blumen, an das Geheimnis, das im Gesang der Vögel erklingt, selbst wenn auch dies sich noch in den Grenzen von Raum und Zeit bewegt. Magie und Manipulation. Unsere kulturelle Magie, die wir in Religion, Wissenschaft und Kunst ausüben, ist offen für Manipulation. Sie erstreckt sich auch auf die Art unserer Wahrnehmung und Interpretation. Allzu oft ist beabsichtigt, das Bewusstsein und Verhalten der Menschen zu steuern. Nur die Poesie mag eine Ausnahme sein. Große Magie geht von der traditionellen kirchlichen Musik aus, zum Beispiel vom gregorianischen Gesang. Auch die Verwendung lateinischer Worte in Gebeten, die Art mancher Predigten, das Sprechen von Ritualen, das gemeinsame Singen, Das Chanting sind Ausübungen von Magie. Das Wiederholen von Worten und Klängen übt oft eine so starke Wirkung aus, dass sie einer Gefangennahme des Zuhörens und Teilnehmers nahe kommt. Möglich ist allerdings auch das freiheitliche sich hineinbegeben, die bewusst gesuchte Intensivierung eines eingeschlagenen inneren Wegs. In der sogenannten minimalen Musik wurde, nach der Krise einer sich in Abstraktionen totlaufenden Kultur, die Methode der Wiederholung neu belebt. Komponisten wie Reich, Riley, Young und Glass haben dabei ihre eigenen Techniken und ihren eigenen Stil entwickelt. Von der Magie der Wiederholung machen auch Reden und Vorträge reichlich Gebrauch und natürlich die Reklamefilmchen. Politik und Wirtschaft nutzen die Wiederholung, um ihren Einfluss und Verdienst zu erhöhen. Traurige Höhe oder Tiefpunkte finden sich in den Propagandabotschaften totalitärer Regime. Auch wenn man das durchsichtige, tendenziöse, einseitige und primitive, das damit oft verbunden ist, erkennt oder spürt, sorgt die Wiederholung dennoch für eine gewisse Wirkung. Durch Jingles, fröhliche, leicht wiedererkennbare Melodien werden die Inhalte ins Innere der Hörer und Zuschauer hineingeschleust. Die Kraft der Resonanzen. Auch die Resonanz ist ein wichtiger Faktor bei der magischen Verzauberung. Ein Mitschwingen verstärkt den Effekt auf wundersame Weise. Resonanzen können so tief sein, dass der Hörer, der Teilhaber, sich über das zeitliche und ortgebundene hinausgehoben fühlt. Etwas schwingt plötzlich mit, bei dem er unter Umständen spürt, dass es nicht einmal mehr zu der Natur gehört, in der er lebt. Eine höhere Oktave der Wirklichkeit, etwas Übernatürliches meldet sich, unerwartet. Resonanzen aus kosmischen Dimensionen sind möglich. Hierzu bedarf es keiner Wiederholungen. Diese sind eher ein Aspekt von Weltgleichheit, einer Magie, die für das Ursprüngliche wenig Raum lässt. Sprache und Klang können zu Inspirationen führen, in denen das Ursprüngliche zum Ausdruck kommt, ja, in denen sich das autonome Wesen Mensch regt. Es sind Momente des Neuwerdens. Sie sind frei vom Ego, losgelöst von weltlichen Absichten. Allerdings lebt in uns die Tendenz, solche Momente immer neu hervorrufen zu wollen, ja, sie perfekt zu machen und zu perfektionieren. Ein guter Zuhörer merkt der Stimme eines Sprechenden oder Singenden an, ob sie frei ist von negativ-magischen Absichten. Je mehr eine Stimme geschult ist, umso leichter kann sie abweichen von kosmischen Klängen. Natürlich macht Übung den Meister, doch je mehr man übt, umso künstlicher kann das Ergebnis sein. Beim Musizieren verleitet viel Übung dazu, immer schneller zu spielen, denn Geschwindigkeit suggeriert ein hohes Maß an Beherrschung. Schon Mozart beklagte, dass Pianisten seine Stücke zu schnell spielte. Manche wollen damit Leidenschaft entfachen, doch wahre Leidenschaft entspringt der Musik selbst und entsteht nicht durch Tempo. Die schöpferische Stille. Ruhe ist der Meister der Bewegung, so lautet ein viel zitierter Vers aus dem Tao Te Ching. Die Magie von Klang und Sprache setzt etwas in Bewegung, erzeugt Schwingungen besonderer Art. In der modernen Musik gibt es Stücke, die eine große Anzahl von Takten und längere Zeitspannen der Ruhe vorschreiben. Dies soll über die Magie von Sprache und Klang hinausführen. Vielleicht sollen sich Resonanzen kosmischer Quellen erschließen. Denn irgendwo in unserer Kultur schlummert das Bewusstsein für die Möglichkeit, ja die Aufgabe, in das Feld der universellen Einheit einzutreten, ins Kosmische. Dafür bedarf es der Ruhe, der Stille, der vollkommenen Mitte. Jankelevich, ein französischer Musikphilosoph, sagte: Es braucht Stille, um der melodischen Stille zu lauschen. Der melodische, abgemessene und bezaubernde Klang, den man Musik nennt, muss von Stille umgeben sein. In der Stille erhebt sich die Musik ins Göttliche. Aus der Ruhe und dem Frieden heraus wird eine befreiende Magie des Klangs und der Sprache möglich. Sie entsteht aus der reinen Mitte, der Tiefe unseres Herzens. In Bezug auf sie kann man von gnostischer Magie sprechen, einer Magie, die aus dem Herzen heraus die Verbindung zum universellen Geistfeld belebt und aus dem einen heraus wirkt. Klang und Sprache können hierbei nützlich sein, wenn sie aus einer reinen Abstimmung darauf entstehen. Sie sind dann wie Glocken, die in schwingenden Ätherkreisen klingen, magisch, ohne Manipulation, freilassend. Stimmen der Stille. Wenn das Chorstück »Wir setzen uns mit Tränen nieder« aus der Matthäus-Passion ausklingt, können wir tiefe Stille einatmen, solange wir nicht applaudieren. Ende.